Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich habe mich heute so an eine Frage erinnert, Hans Heimdall, die am Anfang der Regierungszeit von Olaf Scholz häufiger gestellt wurde. Wo ist Olaf? Wo ist der Bundeskanzler? Die ist ja irgendwie weg, ne? Also man weiß es jetzt ein bisschen besser, ne?
Ja, ja. Er hat ja gesagt, die Führung bestellt, kriegt sie. Jetzt hat er heute Nacht tatsächlich mal geliefert.
Genau, ja. Also wir können es Ihnen auch gerne jetzt nochmal ganz konkret sagen, falls Sie es nicht in den Nachrichten mitbekommen haben. Olaf Scholz ist in New York. Bei den Vereinten Nationen, bei der Vollversammlung, bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die ja jedes Jahr um diese Zeit ist, und er hat gesprochen. Und Sie haben sich die ganze Rede sogar eben gerade nochmal gegeben. Ja. Soll ich gerade mal einen Auszug spielen? Nämlich die Stelle, an der er eine klare Ansage macht mit diesen Worten über den Angriff Russlands auf die Ukraine.
Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist blanker Imperialismus. Die Rückkehr des Imperialismus ist nicht nur ein Desaster für Europa. Darin liegt ein Desaster auch für unsere globale Friedensordnung, die die Antithese ist zu Imperialismus und Neokolonialismus.
Also blanker Imperialismus, Herr Heimdall, das ist im Prinzip also die schwere rhetorische Waffenlieferung des Olaf Scholzes an dieser Stelle.
Ja, ja, das kann man wirklich sagen. Und das ist ja interessant, weil wer ist der Imperialist, hat ja in unseren politischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte eine gewisse Tradition. Und das ist ja typischerweise auf der linken Kampfbegriff gewesen, den USA gegenüber, wo nach dem Kalten Krieg ja doch dieses Erkämpfen oder Offenhalten von Einflusszonen eine große Rolle gespielt hat. Und da waren die Instrumente, mit denen die USA aufgetreten sind, natürlich vor allem eine Außenwirtschaftspolitik. Da ging es um die Offenheit von Märkten und da ging es um die Frage, welchem System sich da jemand zugeordnet hat und im Nachgang dann eben immer noch, ob er da als Wirtschaftspartner erreichbar ist. Und jetzt ist es ja eigentlich eher so ein Gebrauch des Begriffs Imperialismus wie im 19. Jahrhundert, dass es tatsächlich darum geht, dass jemand sein Staatsgebiet erweitert, indem er etwas erobern will.
Der klassische Imperialismus, wenn man so will, ne?
Ja, genau. Und das als Gegenbild dem gegenüber Olaf Scholz, das Konzept der Vereinten Nationen und das, wie er das jetzt versucht zu aktualisieren, gegenzustellen, war sehr plausibel in diesem Zusammenhang. Er wirbt da auf zwei Ebenen, glaube ich. Zum einen wirbt er für seinen Antrag oder den Antrag Deutschlands auf einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Das hörte man durch. Und tatsächlich ist diese Rede ein Versuch, eine Gesamtvision zu beschreiben und zu vertreten. Aber er wirbt natürlich auch darum, sich gegen Russland zu stellen. Das haben ja nicht alle Staaten bei der Abstimmung Russland verurteilt. Zwar 140, aber eben nicht alle. Darum wirbt er sicher auch.
Er wirbt gerade um die quasi Unentschiedenen. Ne? Da ist natürlich die Blickrichtung ganz klar auch der Raum, den man so dann manchmal sehr umgreifend den globalen Süden nennt. Hat er ja auch schon versucht in Elmau beim G7-Gipfel durch spezielle Einladung von Ländern, die da eigentlich gar nicht reingehören in den Kreis. Südafrika, Indien war dabei, Argentinien war dabei. Aber weil Sie gerade diesen Verweis gemacht haben auf diesen Imperialismusbegriff, wie er gerne auch in den 80er Jahren also von der politischen Linken verwendet wurde, das ist natürlich wahrscheinlich auch Teil des Problems, dass da viele Länder, viele Gesellschaften schauen auf ja ein altes, ein tradiertes Verhalten des Westens, solange man selbst irgendwie in der Führungsrolle war, diesen vielleicht eher soften Imperialismus, aber doch in postkolonialen Strukturen ganz, ganz gerne zu zelebrieren. Ich glaube, dann rhetorisch vielleicht ein bisschen schöner verpackt, als das ein Wladimir Putin macht, dadurch, dass man es universalistisch argumentieren kann. Aber die natürlich dann heute sagen, jetzt, da ihr uns braucht, erkennt ihr auf einmal wirklich sozusagen so diese Grundidee der regelbasierten Weltordnung?
Das stimmt. Und da ist so ein kleiner Widerspruch drin, weil auf der einen Seite möchte er, weist darauf hin, zweitgrößter Nettozahler in die UN. Wir wollen gerne in den Sicherheitsrat. Also da gibt es sozusagen einen fast schon traditionellen Anspruch einer bedeutenden wirtschaftlichen globalen Macht, die da auch diesen Einfluss geltend machen will. Aber er versucht das als so eine Art von Bandleader, ja, dass er irgendwie sagt, wir tun das im Dialog mit euch. Und da war er, finde ich, schon nicht unglaubwürdig. Sie haben es angesprochen, er hat zum G7-Gipfel eingeladen, Indonesien, die gerade den Vorsitz bei G20 haben, Indien, Südafrika, und hat gesagt, wir wollen gemeinsam mit euch im Dialog, das sind unser aller Regeln, die wir hier vertreten und verteidigen müssen. Und auch in dieser Rede vor der UN, eine pathetische, aber sehr klare Rede, so ähnlich wie auch seine Fernsehansprache im April, also wirklich sehr, sehr klar, hat er geworben eben für Solidarität, für Verantwortungsübernahme, je nach Möglichkeiten, hat beim Klimawandel ganz eindeutig gesagt, da sind wir in der Pflicht. Also überwiegend habe ich das gut gefunden und habe gesagt, ja, also das ist so ein bisschen wie so ein Mann in einer feministischen Debatte, ja, aber das hat er schon nicht so schlecht gemacht, ja.
Vor allem, ich meine, das muss man auch mal, das ist ein Detail, ja, aber er hat auf Englisch angefangen zu sprechen, ist dann auf Deutsch gewechselt. Ja. Das ist natürlich auch schön, dass wir seit Helmut Schmidt zum ersten Mal wieder einen Bundeskanzler haben, den wir so aufs internationale Parkett schicken.
Ja, können, ne? Und ich hatte das Gefühl, dass, also was ich nicht so oft habe, dass da ein Sozialdemokrat spricht. Er hat ja Willy Brandt auch zitiert, der Friedensnobelpreisträger, das baute er dann noch ein. Das waren schon Grundzüge einer Außenpolitik, die sich wahrnehmbar unterschieden von dem, was sonst europäische Regierungschefs dort sagen. Also das war programmatisch, auf jeden Fall.
Ich habe eine interessante andere Stimme gehört in der UNO-Vollversammlung. Das hat unser Korrespondent Stefan Detjen, der da mit Olaf Scholz gerade dort ist, uns überspielt, nämlich eine Aussage aus der Rede des Präsidenten des Senegal, Macky Sall, der ist auch gleichzeitig gerade Präsident der Afrikanischen Union, der nämlich, und das spiele ich mal kurz ein, der nämlich die verfeindeten Parteien im Ukraine-Krieg an einem Tisch sehen möchte.
Ich rufe dazu auf, eine hochrangige Vermittlungsmission einzusetzen und die Afrikanische Union steht bereit, dazu beizutragen.
Also das sagt der Präsident des Senegal, das ist doch wirklich ein interessanter Perspektivwechsel, ne? Aus der Ferne diesen Ukraine-Krieg so zu betrachten, wie wir, das war so der Spiegel, der mir vorgehalten wurde durch diese Aussage, wie wir häufig auf Konflikte irgendwo in Afrika, irgendwo in Asien schauen, wo man weiß, da gibt es zwei Konfliktparteien. Vielleicht haben wir auch immer eine gewisse Ahnung, wer ein bisschen mehr im Recht ist als der andere, aber haben so dieses Grundbedürfnis, an einen Tisch, findet eine Lösung, findet einen Kompromiss. Und dann noch die Afrikanische Union als Vermittler ins Spiel zu bringen, das ist doch eigentlich eine schöne Weiterentwicklung in dieser globalisierten Welt.
Ja, und ein Angebot, bei dem man das, was die Vereinten Nationen sein wollen, gleichberechtigte Staaten, die ein gemeinsames Regelwerk weiterentwickeln und tragen, in denen das dann auch spürbar wird. Und man wünschte sich, dass die Zusammenarbeit so wäre, dass sowas dann auch geht.
Ja. Aber gleichzeitig ist das natürlich, also widerspricht das ein bisschen dem Scholz'schen Wunsch, sich klar zu positionieren. Also das war ja auch Impuls verschiedenster Bemühungen, aber auch eben dieses Auftritts da und vieler Seitentermine, die er da wahrnimmt in New York, dass sich die Welt sozusagen an die Seite stellt, Europas, des Westens, an die Seite der Ukraine damit. Und das ist ja schon doch nochmal so ein bisschen anderer Twist.
Das stimmt, das stimmt. Nun ist das Szenario tatsächlich ein bisschen differenzierter. Also selbst Indien, die er selber einlädt zum G7-Gipfel, sind als Abnehmer russischer Rohstoffe eher jetzt stärker aufgetreten. Also da gibt es Positionen, die schon noch ein bisschen anders sind als die der europäischen Staaten, die Waffen liefern an die Ukraine, auch wenn das die Position ist, für die Scholz da geworben hat. Auf jeden Fall ist diese Position, die da der Regierungschef von Senegal eingenommen hat, glaube ich, eine, die in Afrika, in Südamerika, in Asien eine große Resonanz findet, weil sie natürlich Ausdruck dessen ist, dass da alle die gleichen, also sozusagen vor dem Regelwerk der Zusammenarbeit der Staaten alle gleich sind. Und gerade die nun keine eigenen Interessen und keine eigene Betroffenheit in diesem Konflikt haben, da ja eine höhere Glaubwürdigkeit als Vermittler haben, wäre ein Zeichen.
Hans Heimler sagt, dass der Kulturkoordinator des Deutschlandradio hier heute bei mir im Studio nach der Rede von Olaf Scholz, in dem er diesen Imperialismusvorwurf gemacht hat, ich habe noch eine Sache im Hinterkopf, irgendwie in jungen Jahren gelernt, so, ich glaube im linken Jugendzentrum, wissen Sie, wie man da Coca-Cola genannt hat?
Nein.
Imperialistenpisse.
Nee.